Ihr hört, Fortsetzung folgt.
Diese Folge von Fortsetzung folgt kommt mit freundlicher Unterstützung von SAFE.TV. So nimmt man heute Fernsehen auf und schaut es wann immer man möchte, werbefrei und ganz bequem. Egal ob auf dem Notebook oder auf dem Smart TV. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fortsetzung folgt, dem Podcast über Serien und so. Und da, weiß ich nicht, Vollmond ist und der Monat nicht einen Tag mehr hat als üblich und auch kein Schaltjahr ist und sowas, ist Annemarie wieder mit dabei. Hallo Annemarie.
Hallöchen, Happy New Year.
In Schweinejahren oder was? Dann der Erik, hallo Erik.
Ja, hallo, der Monat hat sogar weniger Tage als sonst.
Ich weiß. Scherz, aber. Ja, und der Alex, hallo Alex.
Ja, hier, hey Laura aus Düsseldorf, wir haben ja die fünfte Jahreszeit.
Oh, da freue ich mich ja, dass ich woanders wohne. Und das, aber uns gibt es auch Sachen dürfen
uns rum. Uns wurden ja hier nazieske Regeln aufgedrückt. Weder atmen, essen, trinken, pupsen, rülpsen darf man nicht mehr in dem Podcast. Also wer das auch nicht gut findet, so wie Erik und ich. Unterschriftliste liegt aus dem Sekretariat.
Anzeige ist raus. Werden.
Ja. Alex und Erik haben
Menschenrechte werden hier unterdrückt.
Dass wir den Trend ASMR aufgreifen würden. Erik hatte schon eine Gurke und Alex ein paar Paprikas und Annemarie diverse alkoholfreie Biere bereitgestellt, um das alles ein bisschen ambient. Was? Stroh 80, was?
Nix.
Achso, warum liegt der Stroh? Okay. Ja, ist ja gut. Wir haben jedenfalls, Lach ist ein Witz aller Zeiten. Wir haben drei Serien rausgesucht. Black Earth Rising, was heißt hier wir? Nee, wir, ich streicht wir, nicht wir haben das rausgesucht, sondern allein dafür ist Alex zuständig.
Ja, man kann sich darauf freuen, eine Serie, eine Folge mit Qualität aller vier Wochen, aller vier Ausgaben ist ja eine Folge mit höchster Qualität. Summa ist es jetzt wieder soweit.
Und sagt man so. Also Alex hat es rausgesucht, die Serien Black Earth Rising. Und jetzt die Frage, Alex, wie heißt die nächste Serie?
Ohne zu gucken.
Ich habe das Dokument offen, ich wurde gut vorbereitet.
Dann sag einfach, wie heißt es?
The Kominsky Method.
Das klang jetzt eher schon nach O, oder, Annemarie?
Ja, er hat jetzt bestimmt abgelesen.
Na, wir haben nämlich drauf. Wir haben festgestellt, dass Annemarie und meine Wenigkeit beide das eher Kominsky die ganze Zeit darüber gesprochen hatten. Und dann festgestellt haben, dass es ja mit Kominsky. Ja. Weiß ich aber nicht, ob die in der Serie so nuscheln, ob man dann immer Kominsky.
Das war doch auch bei den Golden Globes, dann haben sie auch gesagt Kominsky.
Genau.
Es geht ja um die Erinnerung, weil ich meinte dann gestern, oh, wir müssen noch Kominsky gucken. Ich bin halt, das ist so, ja, im Kopf dann war ich halt voll auf Kominsky.
Das ist aber falsch.
Und war dann sehr überrascht, dass, als ich es bei Netflix nicht gefunden habe, herausgefunden habe, dass es ja Kominsky heißt. Das war jetzt einfach nur die Anekdote.
Genau, dahinter.
Von Daniel und mir.
Bisschen ambient, ne, sozusagen. Dann haben wir noch die letzte Serie, Dogs of Berlin. Eine, wie der Titel schon verrät, natürlich ganz klassisch deutsche Serie. Alles drei bei Netflix zu finden. Dann, wie gesagt, wir werden immer noch gesponsert, habe ich mal diesen Dienst auch mal genutzt und habe mir die Oscars angetan und war dann sehr angetan, dass dort jemand einen Oscar gewonnen hat für eine Serie, Gott, eine Serie, fange ich schon wieder an, für einen TV-Film. Ich sag mal, Kinofilm heißt das Ding, Menschenskinder. Ich bin schon ganz aus dem Konzept. Kinofilm, den ich aber wo ganz woanders her kenne und zwar nicht aus einer anderen Serie, Mr. Robot, sondern The War at Home. Die Rede ist von einem Jungen, mittlerweile ist er auch schon an die 40, Rahim Malek, grandios. Der hat den Oscar gewonnen und wie gesagt, ich bin ja jemand, der keinen Fernseher hat, was Alex mir immer unter die Nase reibt und ich es auf den Tod nicht ausstehen kann, wie diverse andere, wenn sie dann Fernsehen über, wie heißt das, Livestream gucken müssen, übers Internet, weil ja da diese Werbebanner und das bei ProSieben noch extremer, das Werbeblocks, man kann nicht mal den Browser-Dingsbums wechseln, irgendwie muss man da immer gucken, dann macht er eine Pause, es ist sehr doof. Und deswegen habe ich dann SAFE.TV einfach schön aufgenommen und Werbung rausgeschnitten und anschließend geguckt.
Das nervt mich auch aus Saal, wenn ich irgendwo bei deutschen Anbietern was in der Mediathek gucke und dann kommt dazwischen dann die Werbung und du musst in dem Browser bleiben. Macht mich vor allem, ich mache das relativ selten und dann vergesse ich das ja immer, dass das so ist. Und dann reg ich mich jedes Mal aufs Neue wieder darüber auf.
Kinder, einfache Lösung, Mut zum zweiten Laptop und zack, ist das Problem gelöst.
Man kann es auch billiger machen, Mut zum zweiten Browser, aber es ist tatsächlich wirklich so. Also,
ja, mache ich dann auch so.
Meine bessere Hälfte guckt ja immer, wie heißt das, Annemarie, donnerstags, Supermodel, Dingsbums, nee, heißt das Supermodel?
Gudingu?
Bitte?
Germany's
Next. Ach, Germany's, Germany's, okay, nicht Supermodel, ja, also Germany's, Dingsbums. Und da merkst du halt auch immer, wie da einer vor sich hinflucht, wenn dann so gefühlt alle 5 Minuten, ich habe gesagt, nimm doch Safe TV, die schneiden die Sache raus. Aber sie ist wieder da so, sie möchte es dann auch irgendwie quasi direkt live gucken. Das ist wahrscheinlich wie bei mir bei den Oscars. Ich habe es noch nicht geguckt gehabt und wusste quasi schon, wer da den Reibach gemacht hat. Wobei ich diesen Film...
Ja gut, live gucken ist ja dann was anderes. Dann hast du ja so oder so, hättest du ja im Fernsehen auch die Werbung und alles. Also dann,
ja, das stimmt. Aber, aber ich dachte, man kann das vielleicht zeitversetzt gucken.
Weißt du noch, wenn wir das nochmal live geguckt haben, Annemarie, die Globes und so, wenn da wurde immer dieselbe Werbung. Meet One oder so, Meet One, Meet One.
Ja,
so.
Ja, stimmt, das war halt auf wenn du auf Sky, also TNT-Serie, die Emmys oder Globes guckst und immer die gleiche Werbung, stimmt. Also da muss ich jetzt sagen, ich habe dieses Jahr die Oscars live geguckt und da hatte ProSieben eigentlich schon von der Werbung her Abwechslung. Die hatten immer so ein bisschen Normalwerbung und dann Filmtrailer und präsentiert wurde das natürlich diesmal von Rolex. Dachte ich mir auch so, ey, guckt jetzt hier die Zielgruppe, ja, die auch nur annähernd an der Rolex interessiert ist.
Die kaufen die dann in New York, aber an der Ecke, an so einem Beutel mit ganz vielen Rolex für $5. Das ist die Zielgruppe.
Ja, vielleicht. Ja.
Und wer sich nun von Safe TV selber ein Bild machen möchte, der sollte unbedingt auf www.safe.tv/Fortsetzung folgen gehen, denn dort bekommt man eine vergünstigte Rabattaktion, 2 Monate gratis plus einen Folgerabatt von 60%. Dann könnt ihr immer und überall eure Lieblingsserien sehen und das ab 6,99 € werbefrei und ganz bequem, egal ob auf dem Smartphone, Tablet oder dem Smart TV. So, genug der Werbung, Überwerbung, ihr wisst schon, was ich meine. Kommen wir doch zur ersten Serie. Und da war ich durchaus ein wenig skeptisch. Insgesamt muss ich sagen, bis auf die Kominsky-Method, wie es dann auch, wie Erik gerade sagte, auch bei den Oscars gesagt wurde, relativ lange Teile wieder, ne? Also die ganzen Netflix-Geschichten, die etablieren sich, glaube ich, langsam so in dem Stundenformat. Oder täuscht das, Annemarie? Du bist doch noch näher am Puls der Serien. Hast du das Gefühl, dass die irgendwie länger werden?
Ja, das ist ja aber allgemein. Also es wird ja alles länger, auch die HBO-Showtime-Sachen, was wir hier schon besprochen haben. Da sind ja 70 Minuten, zumindest auch beim Piloten immer, keine Seltenheit, sowas wie Westworld und so. Das geht ja alles gefühlt ewig immer. Das ist halt in den letzten Jahren so gekommen aber Netflix geht damit ja eigentlich relativ offensiv um und sagt auch oder kommuniziert, dass teilweise die Produzenten die Freiheit haben, eben weil sie ja jetzt nicht in einen Timeslot reinpassen müssen. Was war das denn? Wir haben doch letztens irgendwas geguckt, wo eine Folge mal 50, dann nur 35, dann wieder 60 Minuten.
Ich weiß.
Was war das denn?
Maniac, ja?
Ja, ich glaube Maniac war das. Ja, genau. Also da war das ja auch, je nachdem, was die Folge hergibt, wo die gesagt haben, okay, wir wollen jetzt in dieser Folge die Geschichte erzählen, da reichen 35 Minuten, was ich ja super finde. Also ich glaube, das Problem war ja auch, was immer viele kritisiert haben bei den Superhelden-Serien auf Netflix, dass da sowieso die Episodenanzahl relativ hoch war, gegenübergestellt zu der Story, was sie erzählt haben. Und die Folgen dadurch auch, warum auch immer auch super lang waren. Ich bin sowieso keine Freundin von allzu langen Episoden, wenn du am Ende siehst, okay, das hätte man echt knapper fassen können. Dann ärgere ich mich immer so ein bisschen. Ja.
Ja, nee, ist mir nur aufgefallen. Also. Ich meine, hat ja den Vorteil, dass man, wie du schon sagtest, ne, die Schreiber einer Serie nicht darauf achten müssen, einen Timeslot zu füllen oder halt.
Aber ob
Handlung,
das jetzt auch bei jeder Netflix-Serie so ist, weiß ich natürlich auch nicht. Also.
Naja, ich weiß es nicht. Aber mir ist es letzte Zeit aufgefallen, dass das relativ häufig ist, dass diese Schwankung so, wie du schon sagtest, so von, sagen wir mal, 110 Minuten, naja, also eine Stunde und 10 Minuten und 40, 50 Minuten, dass das relativ häufig vorkommt. Und dass das natürlich, naja, es ist ja logisch, ne, dass man, wenn man eine Geschichte erzählt, die man nicht in so ein Zeitkonstrukt, also man kann das passend, ging jahrelang, wurde prima reingepasst, aber im Prinzip gibt das einem so die Freiheit zu sagen, pass auf, hier erzähle ich ein bisschen mehr, da erzähle ich ein bisschen weniger, aber es erzählt die Geschichte flüssiger. Wie gesagt, mich schrecken halt dann immer so Serien ab, die ein wenig sehr lang sind, gleich am Anfang. Und bei der Serie, um die es heute gehen soll, Black Earth Rising, ist das eben der Fall. Das ist ja eine Netflix-Eigenproduktion, die den ersten Blick direkt eigentlich von Anfang an so ein wenig zu überzeugen vermag, was mich angeht. Denn am Anfang sieht man so in einem, ich sag mal, Scherenschnitt oder gezeichnet eigentlich so ein Völkermord. Man erfährt später, dass das Ruanda darstellen soll, dass ein Kind quasi aus diesem Berg an Leichen, an dieser Hinrichtung, Metzelei gerettet wird, was dann wieder in der Geschichte aufgegriffen wird, denn eine unserer Protagonistinnen ist eben ein Mädchen, sage ich mal so, aus Ruanda, die diesen Völkermord überstanden hat. Und der eigentliche Aufhänger, was die ganze Sache so brisant macht, man hat Jahre später versucht man eben einen General, der damals die Tutsis, wer war da, die da eingebrochen
sind? Ah, die Story ist total kompliziert. Ich weiß nicht, wie weit ich geguckt habe, aber das ist, ich bin auch nicht mehr ganz, ich glaube, die Tutsi hat... da haben die Hutsis niedergemetzelt, irgendwie 800, 900.000 innerhalb von 6 oder 8 Wochen. Also total, also krass. Ich glaube, man kommt gar nicht so richtig, also im deutschen Geschichtsunterricht ist das, glaube ich, nicht Teil des Unterrichtes. Also bei uns war es damals, glaube ich, nicht einer, ne? Also nee, glaub ich, im Alten Osten und danach auch nicht. Auf jeden Fall hat eine der anderen Völkergruppen den niedergeschlagen,
Völkermord, massakriert. Doch.
Völkermord, richtig, dieses Genozid nennt sich das ja. Ja, machen wir weiter und dann
Und
sie dann halt da übrig geblieben aus einem riesen Gemetzel, aus einem riesen Massaker.
Genau, sie ist die eine, die quasi da gerettet worden oder eine und ja. Der General, der damals
verletzt worden auch, ja.
Also quasi tot zurückgelassen, also vermeintlich tot.
Ja, die haben gedacht, die ist tot, ja.
Der General, der quasi damals verantwortlich war, der quasi die Rebellen oder die gegnerische Seite niedergeschlagen hat, damit Ruanda wieder frei leben kann, hat natürlich auf der einen Seite in dem Moment ein Volksmythos erreicht, dass er dort geholfen hat. Also sie, die eine Hauptdarstellerin, wie heißt denn die gute Frau wieder, die Namen sind da ein bisschen komplizierter.
Meinst du mit Rollenname oder?
Ja, die, also Kate Ashby oder so, heißt die so? Ich weiß gar nicht.
Jedenfalls, Kate Ashby.
Genau, und die ist dem General auf der einen Seite halt erstmal ist dankbar, dass sie nicht tot ist und das Volk nicht komplett ausgerottet ist. Aber es stellt sich heraus, dass dieser General in der Folgezeit natürlich so etwas korrumpiert ist, ein bisschen, sagen wir mal, die gleichen Mittel angewandt hat, um an der Macht zu bleiben. Das ist so ein typischer, ich sage jetzt mal abwertend, wie sagt man immer so schön, ein General, der unbedingt an der Macht bleiben will, um jeden Preis. Und Jahre später ist man plötzlich dann in einem Szenario, wo der internationale Gerichtshof von The Hague, den anklagen will, diesen General. Und man, während so durch Intrigen, wird er da quasi dazu genötigt, sich zu ergeben, weil man seine Waffenlieferung oder seine Exportdinger, die er da so ausführen will, eben nicht mehr zulässt. Und damit muss er sich ergeben. Und jetzt das Besondere dabei ist, dass die Mutter derjenigen, die überlebt hat, also nicht die Adoptivmutter quasi, die Hauptanklägerin in diesem Menschenrechtsprozess ist. Gleichzeitig spielen sich da die Rivalitäten zwischen diesen beiden Elternteilen auf und der Pilotfolge endet, glaube ich, so damit, dass man ein wenig über die Motive der Chefanklägerin im Unklaren bleibt. Und das hört sich vielleicht jetzt nicht ganz so spannend an, aber die in meinen Augen hochkarätige Besetzung aus eben der Überlebenden, die da ebenfalls Juristin geworden ist, der Mutter, die diese Ziehtochter quasi angenommen hat und der Kanzlei, da bin ich überhaupt auf die Serie gekommen, erstmal, der Chef der Kanzlei ist nämlich John Goodman, also der den dort diesen Michael Ennis spielt, der dann die Fäden so ein wenig in der Hand hat, um quasi sie auch als Chefanklägerin da durchzubringen. Und der Anfang dieser Serie entspinnt sich ein wenig langsam und man merkt eigentlich, dass jede Partei da so ein wenig, ja, nicht mit ganz offenen Karten spielt. Jeder hat so ein bisschen Dreck am Hut und jeder versucht da irgendwie seine Fälle ins Trockene zu bringen und auch, wie gesagt, bei der Chefanklägerin ist so ein wenig im Unklaren, was hat sie da, was motiviert sie auf der einen Seite und warum hat ein Opfer dieses Völkermordes dann trotzdem so ein verklärtes Bild? Und die stärkste Szene, gerade so in diesem Piloten, fand ich dann noch die Eröffnung Verhandlungsszene, als eben diese Chefanklägerin vor einem Auditorium in einer Uni spricht und quasi über die Erfolge so dieses internationalen Gerichtshofs spricht. Und dann ein junger Schwarzer aufsteht und sagt, pass auf hier, das kann doch nicht sein, dass der einen Seite die Weißen halt unseren Kontinent generell versklavt haben und sich jetzt quasi als diejenigen aufspielen oder nach oben pushen, wo wir uns quasi denen unterwerfen müssen, wieder den Weißen, die da keine Toleranz in irgendeiner Form offen lassen und eben dieses Spiel aus Machtverhältnissen, eigentlich das koloniale Machtverhältnisspiel eigentlich immer noch besteht und solange da quasi im internationalen Gerichtshof nicht eben auch einer der ethnischen Herkunft entsprechend von uns, sage ich mal generell, dem Kontinent, dem schwarzen Kontinent zur Verfügung steht, das einfach nur ein Marionettenspiel wieder der Kolonialisierung ist. Und man merkt also schon, dass das halt auf Rassen, also diesem, sagen wir mal, kontinentalen Unterschieden besteht, diese Serie, aber auch innerhalb dieses Kontinents oder vom Kongo oder der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda da ganz viele unterschiedliche Diskrepanzen besteht, dass man sich da auch nicht einig ist, dass man da sich generell nicht einig ist. Und das spielen sämtliche Parteien in dieser Serie hervorragend. Und ich muss sagen, auch wenn es eine Miniserie ist, ich habe das Ende leider noch nicht gesehen, also mir fehlt noch 2 Folgen, entspinnt sich da ein Drama draus, dass das extrem fesselnd ist, obwohl es so ein relativ schweres Thema ist und ich muss sagen, die Titelmelodie von Leonard Cohen zum Beispiel, die passt da wie die Faust aufs Auge, also diese dunkle, melancholische Stimme von Leonard Cohen.
Ich hatte mich noch überlegt, weil der hat nämlich auch bei Natural Born Killers Waiting for a Miracle, das höre ich auch gerne im Soundtrack, ich dachte, die Stimme, die kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, okay,
der
passt wollte ich noch verifizieren.
Der passt da perfekt rein und das ist halt
ja, wunderbar.
Ein toller, also
es ist schade, dass man es nicht überspringen kann. Normalerweise kann man bei Netflix ja überspringen, gerade wenn man so 2-3 Folgen hintereinander guckt. Das nervig, wenn man immer.
Bei mir
irgendwie
hat
es nicht funktioniert bei mir im Apple TV. Ja.
Nee, und deswegen, also wirklich. Fazit vorweg, ich war positiv überrascht, ich habe irgendwie was anderes im Hinterkopf gehabt. Ich habe John Goodman da immer noch so ein bisschen anderes Bild von ihm, aber das ist eine ernste, seriöse Rolle. Der hat schon diverse andere Sachen gespielt, die ernst und seriös sind, aber die mich überzeugt haben und auch der Cast an sich. Ich kannte von den anderen gar keinen. Ich kannte weder die Mutter noch die ihre Ziehtochter, die diesen Genozid da, diesen Völkermord überlebt hat. Und die spielen all das grandios und überzeugend und machen es einfach richtig, eine richtig gute Show draus. Erik, habe ich irgendwas vergessen? Oder ist die Serie einigermaßen gut rübergekommen in der Beschreibung? Es ist ein bisschen schwierig, die zu fassen.
Ich denke schon. Ich glaube, man könnte vielleicht noch ein bisschen mehr Lust auf die Serie machen, denn mir ging es auch so wie dir. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Bedenken, auch so, wo ich so ein bisschen reingelesen hatte, worum es da geht. Das las sich nach einem ziemlich schweren Stoff irgendwie. Und die erste Folge hat mich auch noch nicht so gänzlich überzeugt wie dich jetzt. Bei mir hat es noch die 2. Folge gebraucht. Aber wer mich kennt, die geschätzten Hörer werden es wissen. Ich werfe normalerweise schnell die Flinte ins Korn. Das heißt, wenn ich einer Serie nochmal eine Chance gebe für eine 2. Folge, dann muss da schon irgendwas dran sein. Und ich habe irgendwie gemerkt, okay, da ist was dran. Also hat mir irgendwie gefallen, weil das so ein bisschen so eine andere Art der Inszenierung war. Nicht ganz so reißerisch. Und das ist ja auch eine BBC-Serie. Das merkt man halt auch so ein bisschen eine andere Herangehensweise, eine andere Erzählweise. Und das Eigentliche, was einen dann so catcht, ich weiß nicht, wie es den anderen ging, passiert dann eigentlich in der 2. Folge, wo man dann sagt, boah, was ist denn jetzt, wo wirklich, gut, ich will es jetzt nicht spoilern, aber da passiert wirklich was, womit ich jetzt so nicht gerechnet hatte und wo das Ganze nochmal einen völlig anderen Drive bekommt, wo dann wirklich Dampf im Kessel ist und da die Ermittlungen richtig vorwärts gehen und das fand ich ein bisschen, falsch gesetzt, diesen Zeitpunkt für diesen Effekt. Ich hätte den vielleicht eher so weiter nach vorne gesetzt, um die Leute bei Laune zu halten. Ansonsten wären vielleicht viele nicht über die 1. Folge hinausgekommen.
Na, wohl, der Überhang aber, war ja bei mir schon diese Endszene, wo quasi, man könnte sagen, das ist so quasi dieser Gerichtshof, also dieser Ort, wo nachher der Prozess stattfindet, nachgebaut ist und jemand quasi eine Puppe erschießt, quasi mitten ins Gesicht schießt. Du hast ja am Anfang auch immer dieses Spiel aus dieser
Puppe?
Das war eine Puppe. Und da wollte ich dann wissen schon, was das ist, weil du hast ja im Vorfeld dann auch sie, die Chefanklägerin, die so ein ominöses Paket hat, wo sie immer so viel Bramborium macht, wo die Tochter nicht reingucken darf und man hat so das Gefühl, da bahnt sich irgendwas an, da passiert irgendwas. Und man weiß nicht, also in dem Moment nicht was. Und deswegen habe ich weitergeguckt in dem Moment.
Ich sag mal, was ich meine ist dieses, ich sag's mal, ich versuch's mal zu beschreiben, mit Attentat.
Ja, Das ist ja, meinte das, ich. Das ist ja der Vorbote quasi am Ende.
Ja, oder? Aber da passiert ja dann noch was Richtiges und da hätte ich, sag mal so, ich habe es ja bis dahin geguckt, so schlimm ist ja jetzt nicht. Ich meine nur, wenn man den Hörern Lust machen soll auf die Serie, müssen wir vielleicht sagen, okay, bleibt mal noch ein bisschen länger dran, wenn euch die erste Folge gefällt, gebt der zweiten auf jeden Fall mal noch eine Chance, weil da passiert noch einiges, wo dann die Serie in eine gewisse Richtung geht. Ich bin jetzt auch irgendwie bei 3 oder 4 Folgen, habe ich geguckt, also gefällt mir gut, werde ich auch noch zu Ende gucken.
Alex, du hast es einmal komplett durchgesehen?
Ich habe es einmal komplett durchgeguckt.
Wie bist du drauf gekommen überhaupt?
Prototyp. Das ist ja, man wird ja bei Netflix werden Sachen vorgestellt und dann klickt man da einfach mal drauf, guckt sich den Trailer an und dann guckt man das weiter. So habe ich es gemacht. Und war ja kein Fehler, wie du schon gesagt hast. Ist natürlich schwer zu erklären. Du hast es natürlich schon versucht, hast dein Bestes gegeben, das zu erklären. Aber es,
Mühe allein
ist für jemanden, der es noch nicht gesehen hat, ist es schwer zu verstehen. Von daher kann man da glaube ich einfach nur sagen, dass es eine sehr, sehr hochinteressante politische Serie ist, die ein schwerer Stoff ist. Also muss da auch dranbleiben. Man kann nicht mal irgendwie kurz auf Klo gehen und dann irgendwie sich noch irgendwas in der Küche machen und dann weitergucken, weil da hat man schon wieder die Hälfte vergessen oder das ist schwer. Das ist wirklich ein Stoff, den man, da muss man ein bisschen aufpassen. Und ja, was ich schon gesagt habe, ist es halt, also für mir ging das so, dass das also unbekannt ist, ne? So dieses ganze Ding, was da so passiert ist. Und das ist mal interessant, was zu sehen, was halt nicht die bösen Nazis waren zum Beispiel, sondern andere Menschen, auch viele Menschen umgebracht haben. Und warte mal ganz kurz, kleines Hüsterchen. Und mir hat, ich habe extra auf lautlos gemacht.
Ja, genau. Das
ist nicht, dass ich hier irgendwie an die Wand gestellt werde oder sowas.
Sonst wirst du angezählt.
Ja. Ja, und halt auch diese Kritik, ne, an Frankreich und an Belgien, da sie da nichts gemacht haben damals und so. Also es ist schon sehr hochpolitisch und interessant, was da so alles abging damals zu der
das
Zeit.
Das war ja auch ganz kurz am Anfang dann so dramatisch. Also du hast ja dieses, das thematisieren die Serie ja auch, also die greifen wir relativ viel auf. Was ich jetzt nicht genau weiß, was ich auch nicht geguckt hatte, wie geschichtstreu diese Anspielungen alle sind. Aber die UN sagte nachher, die Franzosen hatten damals auch quasi die Füße stillgehalten, als der erste Völkermord kam. Und dann hast du einen kanadischen UN-General,
Kanadier, ja.
Der denkt, er hat da irgendeinen anderen Kriegsverbrecher und auch ein Krankenhaus gesehen. Wobei
ja,
so er,
blauer Helm war das, ja.
Oder er 2 Minuten vorher quasi so einen unterschwelligen oder eigentlich, naja, nicht unterschwellig, aber so einen Rassismus gegenüber einem dunkelhäutigen Arzt ausgeübt hat, wo er sagt, naja, nee, du darfst mich zwar angucken und darfst eine Diagnose stellen, aber operieren lasse ich mich dann lieber in der Heimat, das ist mir irgendwie lieber. Und da denkst du dir so auf der einen Seite, was für ein Arsch, und auf der anderen Seite aber merkt, es ist dann dran und dann passiert auch was ich jetzt nicht sagen will, was ich echt überraschend fand. Und
auf dem Tennisplatz?
Also, ja, genau das.
Meinst du das?
Und das ist dann schon, da merkt man, dass alleine der gute Wille oft nicht zählt. Und das ist halt toll umgesetzt und grandios gemacht. Also insofern auch nochmal Daumen hoch.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon ein prekärer Stoff. Und was mich auch noch so begeistert hat, ist so diese Game Changer da drin. Ne? Also dieses Hin und Her und dann ist mit ihr irgendwas anderes wieder und dann erfährt sie wieder was und dann ist da wieder was. Und dann das Krasseste, ich weiß gar nicht, ob du das schon gesehen hast oder ob das dann in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge kommt. Wahrscheinlich ist das so, weil das so der Finalgegner ist, sag ich mal. Erfährt sie halt was ganz Heftiges und da bricht so ihre Welt zusammen. Und das ist halt das ist halt wirklich eine Serie, die hochpolitisch, aber trotzdem immer so mitreißend ist und immer so die Geschichte sich verändert und dann da wieder was. Und also wirklich richtig, richtig gut. Gut gespielt. Aufgestoßen, Entschuldigung. Auf jeden Fall ist das wirklich gut gespielt. Der Hauptdarsteller, der Goodman, richtig gut. Also er hat da richtig gut gespielt. Auch sie, gute Schauspielerin, habe ich noch nie vorher gesehen. Er hat ist so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen maskenartig, ne, mit ihrer Aussehen. Die hat ja so extreme Augen und diese Lippen sind ja sehr, sehr prägnant. Sehr,
ja, die wirkt irgendwie cool,
wie so eine Maske,
fast, ja, wie so ein, und dann hat sie auch einen Körper unheimlich durchtrainiert, irgendwie fast so. Wenn denn die einen Roboter spielen würde, dann würde die das auch prima machen. Also irgendwie so ganz eigen.
Ja.
Aber hat er auch emotionalen Ballast ohne Ende, ne?
Natürlich. Und also wirklich ganz große Serie. Aber wie gesagt, kein leichter Stoff. Wer jetzt nur Comedy guckt, für den ist es glaube ich nix. Aber wer sich so ein bisschen interessiert für so politische Themen und so Sachen, ist da auf jeden Fall gut aufgehoben.
Und weil ich die Länge vorhin angesprochen habe, das ist das nächste Interessante. Es war halt auch dieser, ich sag mal, was war das, eine Stunde ist der Pilot, glaube ich, auch nicht langweilig. Ne? Die sind ja alle alle dann so um eine Stunde, die Folgen. Da ist meiner Ansicht nach selten ein Moment, wo du, wie du schon sagtest, ne, du kannst nicht mal kurz raus aufs Klo, kannst immer Pause machen, kannst immer mal gehen, aber das war nicht langweilig. Das zieht sich da wie ein roter Faden und ist spannend von Anfang bis zum Ende. Also wie gesagt, Daumen hoch, unbedingt mal reinschauen. Tolle Serie. Gut, dann kommen wir zum deutschsprachigen News. Erik, du hast etwas zu dem Grimme-Preis zu sagen. Was gibt es denn da zu sagen?
Ja, die Grimme-Preise werden ja in Deutschland, die deutschen Oscars sozusagen, nee, Quatsch. Da hat unter anderem die Serie Bad Banks, die ich auch sehr, sehr gut finde, einen Grimme-Preis bekommen. Und die Serie Beat, über die hat man ja auch gesprochen, hier in der Sendung. Über die anderen Sachen hat man jetzt nicht so gesprochen. Ich glaube, den ARD-Zweiteiler Gladbeck hatte ich, glaube ich, mal erwähnt gehabt. Der hat aber keinen Preis bekommen. Und Dark hier von Netflix hat auch einen Preis bekommen. Genau, ja, nur mal so erwähnt.
Ist eine ganz blöde, naive Frage, weil Grimme-Preis habe ich jetzt noch weniger auf dem Radar als die Oscars. Da kommst du nicht umhin. Wird der Grimme-Preis auch so zelebriert und im Fernsehen übertragen?
Im Fernsehen? Weiß ich nicht. Habe ich nicht gesehen. Ich habe hier nur bei Spiegel Online da einen Artikel gelesen.
Okay.
Ja, also ich glaube, es gibt dann immer die Bekanntgabe der Preisträger und dann gibt es nochmal eine Preisverleihung, aber die, ja, ich glaube, maximal gibt es da einen Livestream. Aber
ja, ich weiß es nicht. Das war mal interessant, weil das ja trotzdem ist ja der deutsche Preis, ne? Und man merkt schon anhand des Presse-Echos gefühlt, dass das vielleicht nicht ganz so populär ist, aber trotzdem ist das Ding.
Also die haben ja vor vielen Jahren mal hier ein Dschungelcamp einen Preis verliehen und seitdem ist es ja für viele Leute nicht mehr ernstzunehmend.
Dann verständlich, oder?
Ja, naja, Quatsch, nein, ich meine, was zeichnet so einen Grimme-Preis? Also würdigen da ja unterhaltsame, Produktionen aus, die anders sind, die unterhaltsam sind. Also das ist ja alles auch, ist jetzt die Frage, subjektiv, objektiv. Ich finde das überhaupt nicht verwerflich. Also ich meine, man könnte jetzt auch sagen, Dark beispielsweise fand ich jetzt vor allem handwerklich, oder inhaltlich jetzt auch nicht so prall. Ich meine, die hatten einen guten Soundtrack, immer diese und die Bilder waren jetzt vielleicht nicht schlecht, aber ich fand die Story oder letztendlich, wie es gelaufen ist, jetzt auch nicht so gut, dass ich sagen würde, die würde ich jetzt auszeichnen.
Also,
aber
vielleicht, kurze Erklärung, also der Grimme-Preis wird verliehen für Produktionen, die, Zitat, die spezifischen Möglichkeiten des jeweiligen Mediums auf hervorragende Weise nutzen und nach Inhalt und Methode Vorbild für die Fernsehpraxis sein können. Und es hat zum Beispiel auch eine Sendung gewonnen, nämlich Luke Mockridge für den Sat.1, wie heißt das, Catch, der Fangfreitag oder sowas. Also, weiß nicht, wenn sich mal jemand was Neues traut oder mal irgendwas macht, was so ein bisschen
Innovation außer der Reihe ist. Und sowas. Genau. Ja, klar. Also ich meine, das ist ja auch alles im Bereich des Möglichen. Also muss man ja leider sagen, wie wir nachher wahrscheinlich zumindest, wie ich schon gesehen habe, Daniel und ich feststellen, dass das deutsche Serienprogramm jetzt beispielsweise hat halt auch nicht so viel Gutes zu bieten. Und ich meine, das sind auch nur Feuilleton-Leute, die das dann da auszeichnen. Die haben jetzt auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen oder irgendwie den guten Geschmack. Und deshalb finde ich das überhaupt nicht verwerflich, wenn man da, was weiß ich, das 10 Jahre her, das Dschungelcamp irgendwie auszeichnet, weil es ist halt unterhaltsam und es ist in einigen Sachen wirklich innovativ. Und von daher, ja.
Aber dann ist das ja auch interessant. Dann ist das Auslot, dann hat ja Dark einfach den Vorteil, als Serie das erste Mal auf Netflix eine deutsche Serie produziert zu haben.
Na gut, weiß ich nicht, ob sie es damit begründen, das wäre ja dann Quatsch. Ich meine, die zeichnen ja jetzt wirklich nicht aus, nur weil das jetzt die erste deutsche Serie auf Netflix ist. Das ist jetzt, finde ich, jetzt nicht so eine Besonderheit. Also ich glaube, das jetzt nicht.
Na gut, das soll es dann zum Grimme-Preis gewesen sein. Wie gesagt, muss man nicht ausufernd irgendwie nochmal bewerten. Aber wie gesagt, trotzdem im Auge behalten. Man kommt ja immerhin aus Deutschland. So, dann kommen wir zur nächsten Netflix-Serie. Naja, ich meine, es sind Preise und ist jetzt Grimme-Preis ja nicht so schlecht. Hat ja nicht den schlechten.
Ich meine, das ist ja jetzt nicht der, was war das? Der
Echo?
Der Bambi? Den man einfach mal so, wenn man einen Ryan Gosling Double ankündigt oder den eigentlichen Ryan Gosling, dass sie dafür einfach eine Kategorie erfinden und dem dann den Preis halt einfach geben, weil er ja gerade da ist. Also das ist natürlich nochmal eine ganz andere Kanone. Das
ist wie beim Kindersportwettbewerb, wo kriegst du einfach jeder, der anwesend ist, kriegt einen Preis. Und da wird halt irgendwie
alle waren Sieger, genau.
Teilnahmeurkunde.
Ja.
Das heißt, wenn du
also
als internationaler Star sagst, du gehst da hin, dann wird halt, kriegst du auch einen Preis. Das ist halt, ja. Du siehst dann die Vornherein. Was halt wirklich fehlt, was ich halt immer anprange, wir bräuchten halt wirklich in Deutschland eine richtig gute Awardshow. Also ich meine, in anderen Ländern kriegen sie es ja auch irgendwie hin, ne? Bloß in Deutschland ist alles irgendwie zäh und behäbig und wenig unterhaltsam.
Aber ich glaube, das wohl liegt, halt brauchst du auch die Formate dazu, die das hergeben. Also weißt du, sonst.
In anderen Ländern, du hast mal.
Du hast natürlich also Serien da, wie viel könnten wir jetzt aufzählen? Vielleicht 10 Stück oder so, wo wir auch sagen würden, ja, die sind.
André, würde die Lindenstraße die Auszeichnung für ihr Lebenswerk bekommen irgendwann.
Ja, wahrscheinlich.
Aber das du ist zeichnest dann so ja nicht nur deutsche Sachen aus.
Der Mitleids-Emmy dann den Serien kriegen, wenn sie irgendwie 6 Jahre liefen und es nie geschafft haben. Im 7. Jahr schaffen sie es dann. Ja, also ja, es gibt halt auch Filme, musst du halt sehen. Nimmst du da jetzt auch Kinofilme mit rein? Nimmst du nur Sachen, die im Fernsehprogramm liefen? Da, ich finde es halt, ich meine, ich gucke jetzt nicht so viel Öffentlich-Rechtliche beispielsweise und kriege da dann auch die Werbung immer dafür nicht so mit. Und wenn ich dann irgendwie lese, Deutscher Fernsehpreis und wenn da irgendwelche Produktionen ausgezeichnet werden und auch Schauspieler und so, finde ich es halt immer nur faszinierend, wer das dann ist, dass ich teilweise die Schauspieler nicht kenne und auch
aber
die Filme.
Man muss aber sagen, es gibt wirklich gute deutsche Filme, es gibt sehr gute deutsche
Tatorte.
Genau,
Tatorte. Das meine ich gar nicht.
Nee, ich meine, das gucken wir, glaube ich, auch wenig, aber ich habe mal eine Zeit lang das geguckt, jetzt wo ich im Urlaub auf Mallorca bin, da gibt es kein Netflix und kein Amazon, dann guckst du auch mal einen deutschen ARD-Film am Mittwochs oder sowas, die haben auch mal so Thementage.
Ja.
Keine Ahnung, hier Krebswoche oder keine Ahnung, hat diesen Themenwochen oder Ausländerwoche oder so ein Kram. Und die machen, klar gibt es ja auch bestimmt 60% Schrott, muss man mal sagen, aber es gibt auch wirklich gute Filme drunter, gute Thriller, gute Krimis, sehr gute Krimis, ZDF-Krimis, können zum Teil richtig gut unterhaltsam sein. Es gibt sehr gute Tatortstädte, Dortmund oder Köln, München, das sind sehr gute Tatorte, ne? Also das darf man nicht unterschätzen.
Na und Hamburg mit Herrn Schiller oder wie?
Schiller.
Schweiger
hieß. Nee, aber das ist, gucken wir, glaube ich, wir vier gucken es, glaube ich, einfach nicht. Ich gucke ja Tatort, aber sonst gucken wir vier hier nichts großartig Deutsches. Aber ich glaube schon, dass die Zielgruppe da
ist. Ja, das war jetzt auch ohne Wertung. Ich finde halt dann immer, wenn man dann so liest, also auch Schauspieler und Schauspielerinnennamen, wo ich denke, wow, habe ich noch nie gehört, was das wirklich teilweise für eine andere Welt ist. Und ja, naja, aber Erik, um nochmal zu dir zurückzukommen, ich glaube, das ist in Deutschland halt wirklich eine Preisverleihung, die unterhaltsam ist, die tolle, also auch Bekannte und vielleicht auch so, ich sage jetzt mal, Geheimtipps auszeichnen. Ich glaube, das kriegen die halt einfach nicht hin. Also.
Der Comedy-Preis ist doch lustig.
Ja, der Comedy ist das Einzige, was Deutsche gefühlt immer können. Ne? Aber egal. So, Strich drunter. Nächste Comedy. Wir haben natürlich auch noch eine weitere Serie, die bei Netflix läuft. Und da bin ich auch schon vor Alex drauf aufmerksam geworden. Also wahrscheinlich sind wir gleichzeitig drauf aufmerksam. Ja. Die, und bei uns ist es ja nicht die Kominski, sondern die Kaminski-Method. Und wegen zwei Schauspielern. Zum einen Michael Douglas, um den kommst du nicht mehr rum. Da war ich letztens überrascht, dass sein Vater mit gefühlten 110, also Michael Douglas' Vater, Kirk Douglas, immer noch lebt und halbwegs fit ist. Weißt du, wie alt Michael Douglas werden wird? Aber die zweite war Nancy Travis. Jetzt wird ein Raunen durch die Menge gehen und sagen, ja, Nancy Travis, so rum. Muss ich die kennen? Nein, muss man natürlich nicht kennen, aber ich gucke ja nebenbei immer noch mal ab und zu Last Man Standing mit Tim Allen, quasi der Nachfolger von Hör mal, wer da hämmert. Und da spielt
Ach,
sie die...
guckst du noch?
Nein, immer mal. Ich meine, mehr als so, weiß ich nicht, pro Woche mal 2-3 Folgen schaffe ich dann auch nicht, weil es ist mir zu blöd, aber immer mal, und du hast ja noch 130 Folgen gefühlt vor dir, wie viel ging's, warte mal, aktuell sind es 130 Folgen, keine Ahnung, habe ich bestimmt noch die Hälfte, die ich gucken kann, das ist ja auch nicht schlecht, nutzt sich ab. Jedenfalls, und spielt sie die Ehefrau von Tim Allen, und deswegen kannte ich sie und ich mag sie an sich, sie ist ein sehr sympathische Figur, spielt bei Mrs. Mercedes auch mit und sicherlich seit Jahren bei diversen anderen, aber das waren die beiden, die ich halt kannte und deswegen wollte ich da unbedingt reingucken. Hinzu kommt, dass diese Serie von wem entwickelt worden ist, Anne-Marie, wobei das ja auch kein Qualitätskriterium mehr ist, aber... Aha.
Eben, deshalb eigentlich ja nicht. Chuck Lorre, der für Perlen wie Two and a Half Men und Big Bang Theory verantwortlich ist.
Apropos Big Bang Theory, ich weiß gar nicht, welche Woche wir gerade haben. Die aktuellste Folge ist jedenfalls mal zu empfehlen. Da spielt nämlich nicht nur Will Wheaton mit, sondern auch Captain James T. Kirk und noch ein paar andere. Großartige kleine Folge, die man mal gucken muss, wenn man auch Big Bang gar nicht mehr so auf dem Radar hat, aber gerade weil Will Wheaton und James T. Kirk da quasi auftauchen, fand ich das einfach witzig. Kleine Empfehlung.
Ich bin da völlig raus.
Ja, muss man auch nicht sagen. Ich habe auch schon ewig nicht mehr geguckt.
Ich verstehe da gar keine Witze mehr.
Ach, verstehst keine Witze
bin
mehr?
Ich bin bestimmt auch seit 5 Staffeln raus. Also.
Ich ja auch, aber die wollte ich mir gucken, weil William Shatner
so,
darüber...
Achso, du hast bewusst jetzt für die Folge
nur die eine, weil ja genau, weil William Shatner darüber irgendwie, den hatten sie auf Twitter gefragt, ob er denn über Whedon überhaupt kennt und dann meinte er wäre hier, was, fucking James T. Kirk, er kennt sie quasi alle. Und da sag ich mir, guck's mal rein. War witzig. So, Strich drunter, die Kaminsky-Method.
Ja, ich meine, es läuft ja auch gut. Jetzt nochmal zu Big Bang. Also jetzt dieses Young Sheldon wurde ja direkt für 2 weitere Staffeln jetzt verlängert.
Guckt das einer von euch noch? Young Sheldon?
Zufällig? Nee, habe ich auch nie reingeguckt. Also.
Haben wir das nicht besprochen, Anne-Marie?
Nee.
Doch.
Das hast du in deinem anderen.
Da warst du wahrscheinlich nicht dabei. Was. Könnte natürlich sein. Ich guck mal nebenbei, spaßeshalber. Wenn du da was Wertung abgegeben hast, dann wirst du geoutet.
Kann sein, aber ich kann mich nicht erinnern, da mal eine Folge geguckt zu haben, muss ich ja gestehen.
Annemarie, du aber hast ich fand's ja toll. 9 Punkte gegeben hier.
Das wirklich?
Nein, jetzt überlegt's aber.
Nee, Annemarie war nicht dabei bei der Folge.
Ah, okay. Aber sie hat überlegt kurz. Sie hat überlegt.
Oh, shit. Shoot.
Aber da fand ich ja tatsächlich bei Young Sheldon spielt ja die Tochter von Laurie Metcalf, die bei Big Bang Theory, die Mutter von Sheldon spielt deren Tochter dann bei Young Sheldon die Mutter von Sheldon. Und also, das finde ich ja toll.
Er muss ja übergreifend schon irgendwie sein, sonst würde das ja auch nicht passen, so vom Thema her.
Naja, aber das hat ja jetzt nichts mit den Schauspielerinnen eigentlich zu tun, aber sowas mag ich ja, wenn das irgendwie zustande kommt. Genau, aber wir waren bei Chuck Lorre, der hat eben hier Big Bang und Two and a Half Men, aber beispielsweise auch Mom macht er, was ja ziemlich, habe ich selber auch nie gesehen, aber das soll ja echt eine super, super tolle Serie sein. Hat früher Dharma und Greg gemacht, was ich ja auch total mochte. Also mein Verhältnis zu ihm ist sehr ambivalent, weil ich fand der Two and a Half Men ganz, 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 ganz schlimm. Und jetzt haut er hier, um mal zum Thema zu kommen, The Kominsky Method raus, was ja schon Golden Globe jetzt gewonnen hat und in den Reviews und in den Bewertungen super, super ankommt. Und kleiner Spoiler-Alert, ich bin mit wenig Erwartung rangegangen und wurde auch positiv überrascht. Worum geht's? Daniel hat ja gerade schon gesagt, Michael Douglas ist unsere Hauptrolle. Er spielt Sandy Kominsky, der ein bekannter Schauspiellehrer ist und eben vor allem relativ jungen Leuten Unterricht im Schauspiel gibt. Und da sind dann auch, also ich habe bisher nur den Piloten gesehen und da merkt man halt schon, manche sind da, wollen wirklich die Craft lernen, also wirklich das Handwerk und manche, die sind eben nur oder haben zumindest jetzt erstmal nur Angebote als, also für ein Shampoo-Model oder für ein Shampoo-Werbespot und er ist da halt so ein bisschen resignierend und denke, ey, verdammt, Leuten irgendwie Tipps geben, wie sie in einer Shampoo-Werbung performen können. Also zumindest jetzt, was ich im Piloten gesehen habe, bin ich mir nicht ganz so sicher, wie zufrieden er tatsächlich mit diesem Lehrerjob ist und mit dem, was er dort machen kann. Aber eigentlich...
Darf ich ganz kurz unterbrechen? Ja, weil der macht das ja auch großartig. Also du siehst ja Michael Douglas eher schon als Schauspieler, also jetzt als Schauspieler, irgendwie als jemand, der es schon ein bisschen eher drauf hat. Ne? Also einer der großen Schauspieler von Hollywood. Und das passt da irgendwie rein und jetzt spielt er in dieser Serie mit und spielt aber gleichzeitig eben diesen, sag mal, größeren Schauspieler, der jetzt keine Rollen mehr kriegt und quasi Acting-Classes gibt. Ne? Und diese Diskrepanz, das nimmt man ihm voll ab irgendwie. Man hat so das Gefühl, der macht diese Show auch nur, ich meine, macht er nicht, aber nur um irgendwie über die Runden zu kommen. Ne? Und das finde ich irgendwie
genau,
cool.
Genau. Also er sagt auch, dass er schon der Schauspieler irgendwie von Sally Field war. Und also man ist sich bei ihm auch jetzt nicht so ganz so sicher, was die Wahrheit ist, wo er vielleicht nur ein bisschen post. Aber das nimmt man ihm voll ab, wie du sagst. Also ist vollkommen in Ordnung. Und das ist so quasi das eine Bein oder der eine Teil der Serie, was das eben ausmacht. Er hat wohl, das kommen wir so zwischen den Zeilen mit, lässt sich da auch nicht lumpen, wenn es da Schülerinnen gibt, die weit viel, viel jünger sind als er, die dann eben Interesse zeigen, dass er da Affären oder ja Beziehungen, würde ich es jetzt nicht nennen, aber dass er darauf einsteigt und da eben auch einen kurzen Spaß sucht. Also er ist ledig und direkt in der Pilot-Episode lernt er aber aber eine seiner neuen Schülerinnen kennen, die tatsächlich in den, so sagt er, in den 50er Jahren ist. Das ist eben diese Nancy Travis, die spielt die Lisa, eine neue Schauspielschülerin, die ihm relativ gewachsen ist, was das Schauspiel angeht, aber auch was die flotten Sprüche und den Sarkasmus angeht. Und das ist jetzt, da komme ich jetzt auch schon zum zweiten Punkt, was die Serie ausmacht, denn sie ist sehr, sehr witzig. Teilweise unterschwellig, teilweise aber auch mit relativ lustigen, platten Witzen. Und das kommt sehr gut zur Geltung, wenn wir ihn, also Michael Douglas, unsere Hauptrolle, zusammen mit seinem besten Freund sehen, den Norman, der wird gespielt von Alan Arkin, also auch hier auch eine Schauspielgröße. Die beiden sind seit vielen, vielen Jahren befreundet. Er war auch, ist noch, je nachdem, wie er eingesetzt wird, noch sein Agent. Und die sind ewig lange befreundet und das merkt man auch, wie sie miteinander umgehen. Die nehmen sich aufs Korn, die machen sich übereinander lustig. Also vor allem der Norman macht eben diese Alterswitze und aber alles mit tiefer Bewunderung und Freundschaft füreinander. Und die Freundschaft wird schon in der ersten Folge auf eine harte Probe gestellt, denn die Ehefrau von Norman ist schwer krebskrank. Und das ist jetzt etwas, was die Serie zumindest im Piloten schon sehr, sehr gut schafft. Diesen Spagat zwischen der Comedy und der Dramatik. Denn es gibt die Serie endet auch sehr traurig und sie schaffen es aber sofort wieder einen Witz zu machen, der jetzt nicht, wo du denkst, oh mein Gott, das hat jetzt überhaupt nicht gepasst, sondern das ist eben passend für diese Freundschaft, für das Setting, was es dort gibt. Und ich verspreche mir da von der Serie eigentlich relativ viel, dass sie eben diesen Dramedy-Aspekt sehr gut weiter einfangen kann, dass die Geschichte oder die potenzielle Liebesgeschichte von Sandy und von Lisa, also Michael Douglas und seiner neuen Schauspielschülerin, dass sich da etwas entwickelt, was sehr schön anzusehen ist, dass die Freundschaft von Norman und Sandy noch weiter beleuchtet wird, wie es jetzt weitergeht. Und, habe ich jetzt gerade vergessen, es gibt noch eine vierte Rolle, bei der ich, und zumindest sagt es mir auch die IMDb, die noch eine weitere Rolle spielt, das ist Mindy, die Tochter von Sandy, die so ein bisschen in seiner Schauspielschule da aushilft. Da ist auch so ein Running Gag, die Toilette ständig verstopft und dann sieht man sie da mit Pümpel?
Pümpel,
ja,
ne? Genau.
Ist das, genau. Ist sie dabei, die eben sauber zu machen und kackt ihren Vater an, aber das ist auch alles sehr liebevoll. Und die mochte ich, die hatte erst 3 Szenen jetzt, aber die kam mir auch direkt sympathisch rüber. Und ich sehe jetzt auch in der IMDb, dass sie bei 8 von 9 Folgen auch dabei ist. Und ich habe echt nicht viel von der Serie erwartet, dachte halt so, weil die ja bei den Globes relativ gut abgeräumt hatte und von den Kritikern gelobt. Da dachte ich, ach ja, komm, hier so eine Michael Douglas, Alan Arkin Serie über ganz tolle alte Schauspieler, die irgendeinen Quatsch machen. Also muss ich echt sagen, ich bin positiv überrascht. Wie gesagt, ich habe jetzt erst den Piloten gesehen. Ich glaube, da gucke ich mal weiter, wie sich das entwickelt, weil das hätte ich nicht gedacht. Ich fand das echt schön. Und so ein bisschen halt dieses Grace und Frankie, das ist ja die Serie von Netflix, die jetzt, glaube ich, schon in der vierten Staffel läuft, dass die zwei rüstigen älteren Frauen.
Ist das nicht Amazon?
Und das haben sie. Nee, das ist auch Netflix.
Ja, okay. Genau, eine zweite Staffel wird es ja geben. Können wir gleich mal Alex fragen, der hat es ja durchgeguckt. Die
Kominski. Ach so, gibt eine zweite Staffel.
Also es wird kommen, also es ist verlängert worden, genau. Ist das sinnvoll?
Ja, genau, also von mir echt positiv und Alex, du hast ja schon alle Folgen gesehen, erzähl mal.
Ja, da habe ich alles gesehen. Entschuldigung, wieder im Froschum Hals. Erste Frage, macht das Sinn? Ja, es macht Sinn. Also das ist ja, kannst ja tausend und eine Sachen erzählen, die noch weiter funktionieren. Also das ist ja keine abgeschlossene Nummer. Das kann immer weitergehen. Von daher, ja, würde mich freuen auf eine zweite Staffel. Erste Staffel war sehr gut. Ich habe auch erst ein bisschen skeptisch da drauf reingeguckt, aber dann habe ich es einfach mal laufen lassen, der Frau zugute und war dann natürlich positiv überrascht, weil einfach was mir so gut gefallen hat, war das Spiel zwischen den beiden älteren Herrschaften, weil ja dann, in der ersten Folge ist, ja doch, die erste die Frau ja stirbt von dem einen und der Sandy dann halt so der beste Freund ist und mit hilft, ne, und oder unterstützt so in der Zeit. Und so dieses Zwischenspiel zwischen den beiden Typen ist halt einfach grandios, weil die auch schon, wie gesagt, ein bisschen älter sind, ein bisschen tüttelig sind und einfach so Situationskomik ist, ne, wo da in ihrem Restaurant und da ist so ein Kellner, der bedient die anscheinend irgendwie schon 40 Jahre, ist aber so mega langsam und bringt ganz langsam so den Drink an und so, also wirklich Situationskomik und dann gehen die auch noch auf eine Reise und witzige Szenen, witzige Begebenheiten von den beiden Typen und dann er noch auch mit seiner neuen Flamme, da muss er mit zurechtkommen und verkackt das dann auch so halb irgendwie, ne, und dann mit seiner Schauspielschule und hat auch noch Steuern, muss er nachzahlen und dies und jenes und einfach eine kurzweilige kleine Comedy-Serie und der Michael Douglas spielt das wirklich gut. Ich bin auch kein großer Michael Douglas-Fan, also weiß auch nicht, Filme macht er, hat er ja gute gemacht, aber ist auch nicht so, dass man sagt, das ist der Mega-Schauspieler, aber da ist er doch, spielt eine ganz ganz witzige Nummer und es ist halt nicht so ein Weglach Comedy-Serie, sondern eher so eine angenehme Comedy-Serie, kein Riesenlacher, aber einfach so witzige Situationen. Von daher von mir auch absolut einen Daumen hoch und eine Empfehlung zu schauen. Kann man schön weggucken. Ist sehr unterhaltsam.
Erik, als alten Filmfreak, ist das was dich reizt? So eine Serie mit Michael Douglas?
Ja, mit Sicherheit. Also ich habe ja auch die Golden Globes gesehen und da habe ich zum ersten Mal von dieser Serie gehört. Hatte vorher noch gar nichts davon gehört und wo ich dann gesehen habe, auch Michael Douglas, okay. Gibt's bei Netflix? Oh, interessant. Ich habe es bloß jetzt leider nicht geschafft, aber ich werde es auf jeden Fall noch irgendwie nachholen, da mal reinzuschauen.
Schlägt sich auch insgesamt in den Punkten wieder, also sind wir uns relativ einig, ausnahmsweise mal, schaut einfach mal auf fortsetzungsfolg.net, da werdet ihr finden, wie wir das dann einzeln in Punkten von 0 bis 10 gewertet haben.
Das ist halt jetzt nicht die Erfindung des Serienrats, also dass man sagt, boah, bin total geflasht, musste alle 9 Folgen am Stück schauen, aber ist echt gute Unterhaltung, wie Alex sagt, kann man gut weggucken und hat mich überrascht.
Gut, dann kommen wir, noch nicht ganz. Annemarie, du hast noch ein, zwei Anmerkungen. Du hast The Corners weitergeguckt oder gibt es News zu The Corners?
Genau, ich habe The Corners, was ja quasi das, ja, kann man das sagen, das Spin-off von Roseanne ist, nachdem die ja im letzten Jahr eine neue Staffel Roseanne gemacht hatten. Nach 20 Jahren wurde das ja nach dieser einen Staffel dann wieder eingestellt, weil man gemerkt hat, oh, Roseanne, verdammt, die ist ja doch ganz schön rassistisch, haben wir ja in allen Tweets vorher nie bei ihr bemerkt, aber das ist ja eine andere Story. Und dann haben die aber gesagt, hey, aber eigentlich ist das ein geiler Cast und wir haben da noch Geschichten zu erzählen. Wir wollen da jetzt weitermachen, aber eben nicht unter dem Titel Roseanne, sondern die Serie heißt jetzt The Conners, so wie der Familienname der Serienfamilie, genau. Und das Ganze gibt es jetzt bei Netflix auch relativ aktuell. Also die letzte Folge dieser Staffel lief irgendwie Anfang Februar. Und es ist jetzt alles schon bei Amazon im Original verfügbar. Und ich habe das jetzt letztens, ich hatte ein paar Bahnfahrten und da mag ich dann halt so locker leichte Sachen, 20 Minuten, ganz normale Comedy. Und habe das jetzt durchgeguckt. Ich glaube, es gibt 11 oder 12 Folgen der Staffel und wollte nur mal kurz erzählen, weil mich das echt gut unterhalten hat, weil ich mochte ja den Humor schon immer so, dieses echt Witzige, aber auch mit diesen ernsthaften Problemen und das sind tolle Rollen, die haben sich toll weiterentwickelt. Es gibt viel, wie nennt man das, Backcalls oder so auf die frühere Serie, was da ist. Es gibt viele Figuren von früher, die jetzt auch noch mit dabei sind, so kleine Nebenfiguren. Es ist sehr albern, es ist aber auch dramatisch, es reißt einen mit und wer Roseanne früher mochte, kann das jetzt gerne gucken. Es ist quasi Roseanne ohne Roseanne und es hat mich echt gut unterhalten. Also natürlich gibt es bessere, kritischere Serien. Also wenn man jetzt echt Bock auf eine echt gute, tiefe Familiencomedy aber hat, kann beispielsweise, was mir ja sehr gut gefallen hat, The Carmichael Show schauen. Die wurde, glaube ich, nach 3 Staffeln
leider abgesetzt,
vorletztes Jahr beendet. Ja. Das fand ich ja echt super. Oder, was ja gerade auch meine absolute Lieblingsserie ist, da lief gerade die 3. Staffel auf Netflix, One Day at a Time ist ja auch ein Remake von einer Serie aus, ich weiß gar nicht, aus den 70ern. Die berührt mich ja sehr. Also die ist super witzig, das sind so tolle Figuren, wo man jetzt nach 3 Staffeln schon sieht, wie sie sich weiterentwickeln, wie sie voneinander lernen. Sie sind offen den Problemen und den Entscheidungen ihrer Familienmitglieder gegenüber. Ja, super witzig, super berührend, tolle Geschichten, tolle Gaststars. Ich liebe diese Serie wirklich und vermute aber fast, dass Netflix die nicht fortsetzt, weil die halt leider nicht so prestigeträchtig ist, wie jetzt halt so ein Kominsky Method und oder Grace und Frankie und ach, weiß der Geier. Ja, also One Day at a Time, wieder sehr gut die 3. Staffel, aber The Conners kann man auch echt gucken, fand ich ganz gut.
Meine andere Frage an dich, Ann-Marie, oder generell in die Runde, weil mir das aufgefallen ist, der Gesundheit von John Goodman sicherlich zuträglich, aber irgendwie finde ich, wenn er ein paar Pfund mehr drauf hat, sieht er irgendwie als Schauspieler attraktiver aus, wirkt irgendwie sympathischer. Jetzt ist er doch, hat er ganz schön abgenommen, gefühlt die Hälfte von dem, was er früher mal gewogen hat. Geht euch das auch so? Ich meine, jetzt bei Black Earth Rising ist mir das nicht ganz so aufgefallen, aber bei The Conners sieht man das schon, dass der ganz schön abgenommen hatte, oder? Es ist nicht irgendwie...
Jetzt kriegst du Gedanken. Nee, ich dachte nur, als ich jetzt The Conners geguckt habe, dachte ich, wow, der ist auch alt geworden.
Das
also eher so, ja, das war eher so mein Gedanke. Ich meine, der ist jetzt auch, lass mich rechnen, fast 70. Ja, aber dasselbe dachte ich halt auch von Laurie Metcalf, die Jackie-Darstellerin, dachte ich auch, wow, die ist halt über 50, ne? Also das sieht man halt auch.
Ja, das stimmt.
Nee, also jetzt sein Gewicht, das habe ich jetzt gar nicht so.
Nee, mir ist es nur vom Äußeren aufgefallen. Das war immer schon also am Anfang seiner Karriere einer, der gut beim Stoff war und in den letzten Jahren siehst du halt immer öfter ihn und er nimmt halt ab. Nun weiß ich nicht, ob das in dem Alter zu schulden ist oder er einfach seine Gesundheit irgendwie achtet und da ein bisschen das Gewicht unter Kontrolle hält, keine Ahnung. Ich wollte nur mal wissen, ob das auch so wahrnehmt irgendwie, aber wenn du es nicht mal wahrgenommen hast oder nicht so in dem Maße, dann ist doch gut. Dann bin ich da der Einzige, der da einen Blick drauf geworfen
hat. Ist das gut von John Goodman?
It's good von Goodman. Ja, da sind wir wieder bei den flachen Witzen aus Düsseldorf, die in Berlin auch angekommen sind. Apropos Berlin, da muss doch ein Aufschrei durchs Land gegangen sein. Alex, du hast Dogs of Berlin.
Alex
auf dem Alex. Du hast Dogs of Berlin auf dem Radar. Eine deutsche Produktion. Und ja, du wirst uns mal kurz näher bringen, worum es denn bei diesen Hunden von Berlin geht.
Das kann ich wohl tun, richtig. Eine Serie, die das Team wieder gespaltet hat in mich und die anderen, sage ich mal.
Ich weiß gar nicht, Erik,
du? Also muss man noch reinschreiben. Noch nicht entschieden. Die Pappnase hat sich in unserem
Dokument noch nicht verewigt.
Erik, mach doch mal schnell, dann bin ich auch sicher in meinem Darstellen, sonst weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Der macht's wieder nicht, der pennt ist auf dem Klo oder.
Ich muss mich doch hier muten, hier wird doch alles gedisst hier, wenn ich mal hier nebenbei.
Guck mal, hier der Erik ist mein Buddy, die 10, bam. Erik, wir beide sollten mal einen Podcast zusammen machen. Das wird
man gar nicht.
Das könnte gut werden.
Wir
machen mal einen Videocast, da sind die Ladies auch ganz von dabei, wenn wir uns noch, wenn die uns noch sehen können dazu.
Quasi YouTube Schminktipps geben und
so ist es, mit Geräuschen, ganz nah am Mikrofon, da esse ich irgendwas Ekliges und dann gehen die alle steil. So.
Wir müssen noch so ein bisschen die Fetischschiene bedienen.
Ja, da werden wir dich doch dann, Erik, da musst du, dann hast du die Hundemaske auf.
Kenn ich mich aus, ja.
Und den Ball im Mund und dann nuschelst du einfach die Serien dahin.
Fällt mir kurz was ein, es gibt auf Netflix einen Film, der heißt Velvet Buzzsaw mit Jake Gyllenhaal. Googelt mal einfach, was Velvet Buzzsaw bedeutet, nur mal so als Tipp.
Was ist das, jugendfrei?
Wie Velvet oder was? Das ist nicht ganz jugendfrei.
Ach du lieber Gott, Ann-Marie, mach's nicht, du bist noch nicht so weit.
Jetzt nochmal, Velvet?
Velvet
Buzzsaw.
Ja. Jetzt macht das natürlich
nicht. Nee, jetzt mach ich's nicht.
Hast du
mich erstmal abgeschreckt.
Aber mach nicht die Bildersuche, Daniel.
Bilder? Ah, ich kann's mach nicht Wikipedia. Mehr.
Blind. Hundewelpen. So, okay, jetzt aber zurück zum ernsten Teil des Podcasts. Dogs of Berlin. Wie fange ich an? Es ist eine sehr mehrschichtige Serie. Es geht um einen Mord an einem deutsch-türkischen Fußball-Nationalspieler, der in einem Plattenbauviertel Berlins tot aufgefunden wird. Wahrscheinlich aus dem Fenster geworfen, weiß nicht genau, erschlagen oder was immer. Und einer unserer Hauptdarsteller, der Polizist Kurt Krimmer, Ist gerade dabei, um die Ecke seine Affäre zu besuchen und kriegt das halt mit aus dem Fenster, guckt da, ah, blaulich, was ist da los?
Ja. Szene der Serie gleich mal.
Ja, gut, das spricht von Qualität. So, und läuft natürlich dann direkt hin und so als LKA-Beamter hat die Szene oder hat die Situation sofort im Griff und weiß genau, was zu tun ist und kriegt halt die Idee in seinen Kopf, dass er den Mord an diesem jungen Fußballer für seine Zwecke benutzt. Also man kriegt schon mit, dass der Polizist nicht gerade der Good Cop ist, sondern eher ein Polizist ist, der so auch ein bisschen im illegalen, auf der illegalen Seite unterwegs ist. Sprich, er macht gerne mal eine Sportwette, ne, hier und da und ist natürlich ein bisschen in den Miesen geraten durch seine Sportwetten und aufgrund dessen, dass da dieser Nationalspieler tot ist und ein Nationalspiel, ein Fußballspiel in den nächsten Tagen angesetzt ist oder am nächsten Tag drauf sogar schon, sieht er seine Chance, das Spiel, sag ich mal, zu manipulieren, ne, und diesen Mord so unter der Decke zu halten und dann im richtigen Zeitpunkt zu sagen, ach, leider ist unser Superheld nicht dabei und dadurch ist die Mannschaft dann so, hoffentlich so entrüstet und traurig, dass sie das Spiel verlieren. Das ist so ein bisschen seine Idee dabei, ne? Und das leitet er so ein bisschen ein mit seinen Taten, ne, und versucht da die zwei jungen Polizisten, die dann vor Ort sind, zu manipulieren. Also ganz lustige Sache, also ganz ja, unterhaltsame Sache, sag ich mal, lustig, nicht aber unterhaltsam, ne, wo er dann versucht, dann das für sich gewinnbringend zu nutzen. Und das ist halt der erste Hauptdarsteller, dieser Kurt, und dieser Mord, sag ich mal, diesen Nationalspieler, zieht aber weitere Kreise ins Drogenmilieu von Berlin, in die Banden, ins Bandenmilieu von Berlin, und der, ich sag mal, der Chef von unserem Hauptdarsteller muss dann aber leider ein größeres Ding draus machen, ne, weil er halt ermitteln will, wer dahinter steckt, und zieht halt noch einen zweiten Cop ins Ermittlerteam, was unser Good Cop, sag ich mal, ist, gespielt von Fahri Yardım, ich glaube, so spricht man ihn aus, ne? Das ist der Deutsch-Türk oder der türkische, sehr bekannter türkischer Schauspieler. Jeder hat ihn, glaube ich, mal vor Augen, wie er aussieht. Hat auch mit dem Arschund Tratort mitgespielt. Ich weiß nicht, wo hat er noch mitgespielt? Also wirklich ein bekannter, guter deutscher Schauspieler.
Na, bei Jörg spielt er doch jetzt auch mit, oder?
Ja, gut, aber das, sag ich mal, ist jetzt nicht gerade, spricht nicht gerade für ihn die Serie, sag ich mal, aber.
Aber der Tatort mit Schweiger.
Nee, der hat ja seinen eigenen Tatort auch. Darf man nicht
vergessen. Oh, sorry. Ja. Ja. Ah, okay.
Und. Also das ist wirklich, also hier muss man, glaube ich, sind wir uns sicher, dass das wirklich ein sehr, sehr guter Schauspieler, also ich finde persönlich sehr, sehr guter Schauspieler, sehr lustiger Schauspieler. Und er ist also der Good Cop aus dem Drogenmilieu, was, er wird ihn an die Seite gestellt von unserem Bad Cop Kurt, was natürlich so ein bisschen ein Aufeinanderprallen der nicht Gefühle, aber der Polizeiehre, sag ich mal, nach sich zieht, ne? Weil der Errol heißt der Drogencop, merkt er relativ schnell, dass der Bad Cop halt, ne, auch wirklich bad ist und halt, ne, nicht so richtig für die Polizei dasteht, ne, für die Werte der Polizei. Und sie prallen so aufeinander und sie wollen eigentlich gar so richtig und ja, und dann am Ende, sag ich mal, schließen sie sich doch zusammen und bilden so ein Hassteam, sag ich mal, was das Ganze sehr, sehr anfeuert. Ne? Also das ist allein diese Kombination dieser beiden Typen. Ich finde, beide spielen richtig gut, also auch der Bad Cop, der Spiel von Felix Kramer, der ist wieder ein Beispiel eines sehr, sehr guten deutschen Schauspielers, der die Rolle, auch wenn die manche vielleicht sagen, dass die Serie an sich ein bisschen strange ist, ein bisschen überdreht ist, aber er spielt diese Rolle einfach mal perfekt wieder, ne? Er kriegt tierisch aufs Maul von dieser Wettemafia und er rennt sich da die Seele aus dem Leib, weil er irgendwie seine Affäre irgendwie hinhalten muss und seine Ehefrau sitzt ihm im Nacken, dann diese Mafia sitzt ihm im Nacken, dann sein Job mit der Ermittlung sitzt ihm im Nacken. Also so ganz viele Sachen, die ihm im Nacken sitzen und er muss da irgendwie alles unter einen Hut kriegen und dann hat er noch diesen nervigen Kollegen an der Hand, dem er irgendwie zuarbeiten muss oder unterstützen muss. Also wirklich aus meiner Sicht ein grandioses Duo, die beiden Jungs. Dann unser Errol, der Drogencop, ist auch natürlich ist türkisch, ist schwul, schwuler Polizist. Ich glaube, das ist auch nicht gerade die beste Kombination, in diesem Milieu. Also der hat auch Krach mit seinem Vater, weil er das halt nicht sehen kann, dass er einen schwulen Sohn hat und dann noch Polizist. Und also das ist sehr, sehr viel Sprengstoff in dieser Serie. Genau, und dann geht es halt auch noch um wie gesagt, diese Mafia-Clans und diese, und dann gibt es dann noch so ein No-Go-Area in Berlin, wo halt, sagen wir, Polizisten sich eher raushalten sollten, wo aber das Hauptzentrum unserer Mafia ist. Dann gibt es auch noch eine Verwicklung von innerhalb dieser Mafia, wo zwei Brüder halt an der Spitze stehen und der kleinere Bruder halt, sag ich mal, nachrücken will, ne? So dieses klassische Machtgerangel innerhalb einer Mafia. Also, wie man schon mitbekommt, sehr viele Schauplätze. Dann auch noch die Ehefrau von unserem Bad Cop ist auch noch im Mittelpunkt einer Handlung. Also ganz viele, sag ich mal, Stränge, die dann irgendwann am Ende so ein bisschen zusammenlaufen. Ich muss zugeben, es ist alles ein bisschen überdreht. Warte mal ganz kurz, Moment. Sorry, ich musste gerade mal räuspern mich. Es ist alles sehr überdreht, sehr überspitzt. Zum Teil muss ich auch zugeben, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, ein bisschen over the top. Aber hat mich nicht gestört. Wenn man damit umgehen kann, ist es okay. Auch mit dieser Mafia. Und dann halt noch, dann hat der Bad Cop auch noch eine Neonazi-Vergangenheit. Sein Bruder ist halt so ein Neonazi-Scherke mit Anführer, wo auch noch Komplikationen auftauchen. Also ganz viele, ganz viele verschiedene Stränge. Alles überdreht, alles überspitzt. Aber in der Summe sehr, sehr sehr unterhaltsam. Also ich habe mich wirklich sehr gut unterhalten gefühlt und das ist die Hauptsache an der Serie, dass man sich unterhalten fühlt und dass man es gerne guckt und auch weiter guckt. Und das hat so ein bisschen, ich will es nicht mehr vergleichen mit Beat, aber es hat wieder, es ist wieder so eine deutsche Serie, die irgendwo Spaß macht, die unterhält einen gut. Man darf nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Man hat, finde ich, sehr gute deutsche Schauspieler dort reingepackt. Es ist Action dabei, die Story ist brisant und die geht auch voran, sie schläft nicht ein. Und das waren meine Punkte, warum ich der Serie mein volles Vertrauen gegeben habe und bis zum Ende durchgeguckt habe und nicht enttäuscht wurde. So, und jetzt würde ich mal sagen, kann nochmal, der Erik hat seine Punkte korrigiert, der kleine Schlawiner. Nee, aber macht's nicht.
Ich habe die vorher gar nicht eingetragen, die anderen.
Ach so, ist egal. Aber trotzdem sage ich mal, Erik, macht mal jetzt weiter, weil der ist, glaube, wenn ich das sehe, in meiner Wertung noch der vielleicht noch am positivsten ist.
Ja, wie fange ich jetzt am besten an? Du hast ja schon sehr viel jetzt nun erzählt, was die Serie alles für Fässer aufmacht. Und das ist eigentlich auch das Grundproblem, dass sie eigentlich so, hier im Englischen gibt es ja das Sprichwort, irgendwie den Finger in jedem Töpfchen hat. Das ist bei der Serie halt leider auch so. Also da wird eben das Nazi-Thema aufgemacht, das Ausländer-Thema, das Drogenmafia und die Glücksspielmafia und dies und das und jenes. Das ist einfach viel zu viel. Ich liebe ja die Serie Four Blocks und da hat man sich wirklich auf eine Sache konzentriert, nämlich diese Clans, diese ausländischen Clans, die eben ihr Geschäft dort managen. Und das tut der Serie sehr, sehr gut, dass man sich eben wirklich hier auf ein was fokussiert hat mit kleinen Nebenkriegsschauplätzen. Aber hier ist eigentlich nur eine Aneinanderreihung von Nebenkriegsschauplätzen und irgendwie macht dieses ganze Mischmasch, kommt irgendwie nicht so richtig zusammen. Und dazu noch dieses Fußballspiel, was aussieht, als hätten sie es irgendwo auf einem Kunstrasen gedreht oder irgendwie stimmt. Mit CGI haben sie das dann irgendwie in das Stadion, wo ich mich gefragt habe, ey, gab es da nicht mal die Möglichkeit, dort vor Ort zu drehen? Also ich weiß ja nicht. Naja, ich bin aber auf jeden Fall ein Christian Albert Fanboy, kann man sagen, also der Regisseur von dem Ganzen, seitdem er damals Antikörper rausgebracht hat. Ich mochte auch Pandorum sehr. Ich mochte auch den, hier zuletzt, wo dann wir Gemöring im Kino, Steig nicht aus, mochte ich sehr. Ich mag dem seine Sachen, die Art, wie er es erzählt und die direkte Art und ich mag auch manche etwas übertriebene Kamerashots, wo dann plötzlich auf irgendein Gesicht von einer Person von Weitem da drauf gezoomt wird. Wuff! So die Blende macht dann mit einmal auf und fährt so ganz nah ran und so. Ich mag so den Kikifax, den er manchmal so drauf hat, aber ja, da echt ein bisschen daneben gegriffen, also ein bisschen zu viel aufgemacht und gute Schauspieler hat er gehabt. Ich mochte den Hauptdarsteller, diesen Typ da, den kannte ich vorher jetzt noch nicht. Ich gucke auch nicht so viel deutsche Filme und Serien, also den Bad Cop, wie du es genannt hattest. Kannte den von euch jemand irgendwoher? Nee. Nö, auch nicht. Nee. Aber er macht eigentlich seine Sache ganz gut.
Ja.
Was ich jetzt bloß gerade, du hast jetzt schon sehr, sehr viel erzählt, was wie passiert und mit wem und dass der dann versucht, versucht weiterzugehen. Das enthüllt sich ja in der Serie erst nach und nach. Das macht so ein bisschen den Reiz aus. Ja. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob da fast ein bisschen jetzt zu viel gesagt war. Weil, dass er da eben darauf wetten will, das kommt ja erst später. Ne?
Nee, das also ist mal, Piloten doch schon.
Ja, 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 nee, erstmal versucht, ja, erst versucht er den beiden jungen Polizisten, die da am Tatort ankommen, zu sagen, hier, sie sollen da nichts machen. Und er fragt sich, was hat er jetzt? Er geht erstmal wieder weg und hat da irgendwas zu regeln. Und ja, man ist so ein bisschen immer interessiert, was passiert jetzt als nächstes. Ne? Aber ja, es war irgendwie von allem ein bisschen was und ja, ganz, ganz cool gemacht. Aber es kommt meines Erachtens nicht an Four Blocks ran. Vielleicht, wenn sie eine Chance kriegen auf eine zweite Staffel, denn Dogs of Berlin kriegt ja auch harten Gegenwind. Also, wenn man das so in Foren oder irgendwo liest, da oder Filmkritiken, Serienkritiken, boah, das ist ganz, ganz furchtbar. Ich hoffe trotzdem, dass sie ihm vielleicht eine Chance geben für eine zweite Staffel, dass er dann mal ein bisschen stringenter erzählen kann, ein bisschen direkter, weil Potenzial ist ja da.
Ich mach mal den Anfang, Annemarie. Auch wenn das nicht heldenhaft ist, sich vor die Dame zu drängeln, aber in dem Fall mal schon, weil mir ist gerade was klar geworden.
Ist in Ordnung, da muss ich ja dann vielleicht nichts mehr sagen.
Nein. Ich bin mit der Serie nicht so richtig warm geworden. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie ganz grottenschlecht ist, aber es ist einfach so, dieses, wie es sich für mich anfühlt, war schon etwas seltsam. Gerade so die Eröffnungsszene, wo du denkst, okay, der Ermittler ist der Vater von dem Kind dort und lässt die Kippe da brennen und wickelt das Kind und schleppt's raus. Alles irgendwie nett gemacht, die Auflösung noch so ein bisschen anders hinten raus, alles okay. Was ich die ganze Zeit mir überlegt habe, und das ist mir jetzt, als du den Namen Christian Albert da ins Spiel gebracht hast, habe ich kurz gegoogelt und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Der ganze Film erinnert mich, also die erste Pilotfolge erinnert mich so ein bisschen an einen Tatort. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass Christian Albert hauptberuflich Tatort, Drehbuch, Schreiber und Verfilmer, Dingsbums da ist. Also man merkt die Handschrift eines Tatorts in dieser Serie, nur wahrscheinlich ausgedehnt auf Anzahl an x Episoden. Und das macht die ganze Sache für mich ein wenig weniger reizvoll. Also wer Tatort mag, wird mit dieser Serie bestens zufrieden sein, wird da alles mitbekommen. Und das Zweite, was mich gestört hat, das ist der filmische Aspekt. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile so ein Ding ist, das man unbedingt haben muss. So dieser Blau-Rot-Ton. Also stellt euch einfach so diese amerikanischen Polizeisirenen vor und irgendwie war gefühlt diese Pilotfolge permanent so in diesem blau-rot metallisch kühlen Touch-Schimmer gehalten, was die Serie zwar dazu brachte, dass sie nicht ganz so deutsch aussah, wie sie normalerweise sein könnte oder ist, wie ein Tatort ist, sondern ein bisschen internationaler wirkte, aber irgendwie hat mich diese Filter-Bubble da quasi extrem gestört und dann war auch die ganze Handlung, ich weiß nicht, ob es im realen Leben tatsächlich so ist, mit diesen ganzen Clan-Gedöns und übertrieben und auch diese ganzen Ermittlungen. Das, wie gesagt,
Berlin ist so ein hartes Pflaster und das ist hier ein Sündenpool und alles ganz, ganz schlimm hier.
Es ist noch gut dark abgeschnitten wahrscheinlich, aber davon gekommen Berlin, so wenn ich dich so reden höre.
Auf jeden Fall.
Naja, nee, so oder so und ich fand das halt dann zu überzeichnen. Also jeder dieser einzelnen Charaktere und Figuren wirkte so wie wir jetzt aber richtig und das ist alles ganz hart und ganz seltsam und jeder, der mitspielt, ist verdreht, sag mal, allein schon der Chef von unserem Hauptermittler, der da am Anfang die zwei Hanseln da rumstehen lässt, die sich da einfach mal abputzen lassen, der wird aber auch irgendwo aus dem Hotelzimmer bei irgendwelchen Prostituierten rausgeklingelt irgendwie, also es wirkt alles so, also wenn das Leben so abläuft in dem Bereich, dann gut Nacht mit Deutschland, keine Ahnung. und ja, kein Wunder, dass die Clan-Herrschaft da den Vorrang nimmt. Nee, aber ich, wie gesagt, ich bin da nicht so richtig warm geworden, es war mir einfach zu unrund an vielen Ecken irgendwie und das Bild hat nicht so ganz sich in mein dörfliches Weltbild eingefügt. Ich war da entsetzt von so viel Sodom und Gomorra in der Großstadt. Da lobe ich mir Heidi irgendwie in der Alm. Das muss ich nicht haben. Nee, weiß nicht. Hat mich einfach nicht so angesprochen. Annemarie, was sind denn deine größten Kritikpunkte? Ist ja auch nicht so richtig warm geworden damit.
Ja, und ich muss ehrlich sagen, auch direkt der Einstieg, dieses, ich hätte nicht gedacht, dass meine Handlung so weit gehen, dass
dieses Berlin Voice-Over,
brennt.
Genau, ja.
Ja, und das ist, also ich habe zwei Folgen gesehen und das bei der zweiten Folge halt auch schon so. Es hatte ja schon jemand gerade gesagt, hier vor 7 Tagen und so, der Countdown. Und ich dachte schon, nein, oh mein Gott, und das sieht halt echt super billig aus, da diese Straßenkämpfe, die, ich weiß nicht, ob das da die Nazis sind oder irgendjemand mit miteinander hat. Das fand ich schon echt albern. Ansonsten, also ich habe auch viele, ich habe jetzt keine Artikel gelesen, aber als diese herauskam, war ja totaler Verriss, wie Erik auch gerade gesagt hat. Muss ich auch sagen, total kacke fand ich es jetzt nicht. Aber ihr habt ja jetzt auch viel, selbst Alex hat ja jetzt schon viele Kritikpunkte genannt, die machen halt auch viel zu viele Themen auf. Die Nazis, dann das, das Gezocke, dann der Ausländerhass, dann jetzt mit den Drogen, mit den Schmuggeln und ach, weiß der Geier noch. Also viel zu viele Sachen, die irgendwie, die gar nicht, also so eine vielschichtige Figur kannst du halt gar nicht aufbauen, dass die das alles bedient. Und was auch für mich tatsächlich ein großes Problem war, wollte ich euch jetzt noch fragen, habt ihr die auch so schlecht verstanden? Also vor allem Fahri Yardin? Also
nö, eigentlich nicht.
Ich habe auf Deutsch geguckt, das kannst du gut gucken eigentlich.
Also ich fand es ganz schlimm. Ich habe mit Luisa geguckt.
Bist du wieder am, André, bist du wieder auf dem Alkoholtrip?
Ja, vielleicht. Also ich muss sagen, manchmal bin ich schon echt ein bisschen schwerhörig. Aber wir haben ja irgendwie auf Stufe 30 gehabt, irgendwie die Lautstärke. Ich weiß nicht, ich habe die total schlecht verstanden.
Die Nachbarn der Polizei
aber auch schon gesagt habe.
Habt ihr so einen kleinen Lautsprecher in so einem Flachbildschirm oder habt ihr was anderes, eine richtige Anlage?
Ja, es kann ja nicht sein. Ich verstehe sonst alle. Also das kann... wäre dann immer so, wenn ich da irgendwelche Probleme hätte. Also für mich zumindest, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es euch vielleicht auch so ging. Das würde mich freuen. Aber ich habe die total schlecht verstanden. Und dann halt, ich glaube, Erik, du hast schon gesagt.
Einschalten bei Netflix.
Ich war kurz davor, aber ich hatte dann keine Lust. Ja, also was ihr jetzt auch schon gesagt habt, dann mit den Kameras und mit diesen Blau-Rot-Bildsprache. Also das war halt alles, für mich war halt auch das Gefühl, die wollen viel zu viel, alles hochdramatisch, aber können es am Ende nicht auflösen. Und natürlich, also diese Fußballszene. Also da sieht ja hier die Chips-Werbung von Poldi und Schweini besser aus als das. Also da war ich echt so, und das reißt einen dann halt raus. Also na klar kann man sagen, okay, da war das Budget nicht da, aber da hätten sie es irgendwie anders lösen müssen. Also es reißt ihn ja total im Zuschauerfluss heraus, wenn man da erstmal die Hände über den Kopf schlagen muss. Ja, also für mich auch, die wollten da irgendwie total komplex und was Neues und bam, bam, bam und haben sie halt einfach nicht geschafft. Hat mich leider total enttäuscht. Ich gehe da komplett bei euch mit. Eigentlich hast du die Leute, die das gut machen können, aber halt auch, dann mal kurz noch zu den Nazis. Also dieser Plattenbau, der komplett von denen eingenommen ist. Alle sehen aus wie aus dem Bilderbuch. Schön wäre es, wenn man die Nazis daran erkennen würde. Irgendwie auch, die haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Katrin Sass spielt die Mutter von unserem Bad Cop und halt von seinem Nazi-Bruder. Auch total, also total schräger Charakter irgendwie. Holt dann die Kinder vom Bad Cop ab, weil eben seine Ehefrau, hattet ihr ja auch schon erwähnt, die hatte eine Mitarbeiterin.
Oh, das war ja eine Szene, ey.
Und da, also zumindest jetzt in den ersten zwei Folgen, die ich gesehen habe, da wird das nur, gibt es nur diese eine Szene. Also sie hatte eine relativ junge Mitarbeiterin in so einem, sie hat da so einen kleinen Trödelladen, keine Ahnung. Und die hat wohl geklaut und sie stellt sie jetzt zur Rede und das, und die ist wohl auf Bewährung. Also das Mädchen ist vielleicht 18 oder so. Und da wird natürlich mit harter Hand gezeigt, was das für eine wilde Göre ist, sie schlägt sie dann zusammen und als wäre das noch nicht demütigend und schlimm genug, nein, die pinkelt auch noch auf sie drauf, also auch total surreal.
Ist das Berlin, oder? Macht man das so?
Total übel. Ja, genau.
Ey, wie übel war das denn? Also da habe ich echt gedacht, was geht denn hier, ey?
Ja, also total, ja, keine Ahnung. Ich muss aber sagen, und das jetzt noch zum Schluss, was ja eigentlich entgegen allem spricht, was ich gerade gesagt habe, also ich fand es eigentlich echt nicht gut, aber ich könnte mir vorstellen, unter Umständen, weil ich mag halt so Serien, die ich so nebenbei, das ist sonst für mich halt so ein GZSZ oder so, was ich so nebenbei gucken kann.
GZSZ mit auf jemanden pinkeln.
Nein, nee, Quatsch, das war schon Punkt, da, neuer Absatz. So. Ich würde halt gerne mal... Ich habe halt gern mal Serien, die ich so nebenbei gucken kann, wenn ich eigentlich Twitter lese und so, was dann halt so nebenbei läuft, so anstatt halt einfach dumm, was weiß ich, Tough zu gucken oder so oder alte Folgen Simpsons. Und da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, weil ich will natürlich wissen, ich fände das jetzt auch so überdreht die Story und alles, würde es mich ja schon interessieren, wie das weitergeht, wie dieser Fußballmord wieder aufgeklärt wird, wie sich das jetzt mit, das ist ja auch noch das Schlimme, unser böser Kopf in Anführungsstrichen, der hat ja eben seine Ehefrau, die zwei Kinder, mit denen er im Reihenhaus wohnt, und dann hat er noch die Geliebte, die noch zwei Kids zu Hause hat, die natürlich auch total plakativ Sozialhilfe empfängt und aber keinen Knopf Geld hat und dann irgendwie nicht mal mehr Benzin leisten kann und dann aber für ihn noch zum gefürchteten Glücksspielboss geht und dann halt total abhängig von ihm ist.
Was
und
war denn das für ein Charakter, der Typ, ey? Ja, der denkst du wunderschön. Dann hat er so eine hohe Stimme. Ja. Und dann macht es ja noch 6 TV online hier. Ach, keine Ahnung.
Ja, genau, stimmt. Und dann denkst
dann
du, dann bist
die Kinder,
du kurz davor,
Kinder noch rein.
Ja, bist kurz davor, Mitleid zu ihr, mit ihr zu haben. Ey, und dann macht sie da so einen Scheiß oder plafft die Leute auf der Straße an und ja, also es gibt, also ich finde da sicherlich noch viele Sachen, über die ich mich aufregen könnte, aber muss eingestehen, mich interessieren so ein, zwei Sachen dann doch, wie sie weitergehen. Deshalb, wie gesagt, kann ich mir vorstellen, so eine Nebenbei-Serie könnte gut bei mir laufen. Deshalb 4 von 10 bei mir, weil ich finde es halt auch nicht ganz kacke. Also, wobei, wenn ich genauer drüber nachdenke. Ich will Berlin brennen sehen und deshalb gucke ich mir jetzt auch noch die anderen, was sind das, 8 Folgen an. Ja.
Mir ist dann noch gerade, wo du gesagt hast, ist mir gerade auch noch was eingefallen. Ich hatte mir die Serie ja jetzt in Vorbereitung auch aufs iPad gezogen hier, Netflix. Und ich wollte die schon ein paar Mal, wo ich jetzt unterwegs war, irgendwo, wollte ich die mal gucken. Ey, zum Glück habe ich es nicht getan, weil ich meine, 4 Blocks oder sowas kann man ja ohne Probleme unterwegs gucken. Ich meine, wenn da mal ein bisschen Gewalt ist oder irgendwas, das geht ja noch. Aber hier, da ist ja ein kruder Mischmasch aus Gewalt und irgendwie auf jemand pinkeln und sowas. Wenn da jemand zufällig bei dir über die Schulter...
Ja, auch, ja.
Wenn da jemand zufällig bei dir über die Schulter guckt, ihr denkt, boah, was guckt denn der da an? Gerade, ey.
Perverse Sau.
Ja, das ist auch mal so ein Gradmesser, ja, ob so eine Serie kompatibel ist für unterwegs hier. Ne? Also, das kannst du ja nicht machen. Ne?
Sie sind frei, wie sie Filter auf dem Laptop ziehen. Ja, ich meine, ich habe so alle Möglichkeiten.
Nee, wenn ich das auf dem iPad habe oder sowas, sitze an der Bahn und will da irgendwie mal kurz noch gucken. Ja, das ist da nicht kompatibel, wollte ich nur sagen, für die geneigten Hörer, die da vielleicht.
Ja, ist doch auch gleich nach der Eröffnungsszene mit diesem Berlin brennt, haben wir doch auch sofort die Sexszene da, wie
ja,
er
genau.
Sie schön von hinten im Bayer ist, ja, ein ganz harter Hund. Hund, merkt er, ne?
Ja, muss ich jetzt ja sagen. Aber es war auch irgendwie eine Szene, die überhaupt nicht funktioniert, wo du denkst, dass sie ist da die, weiß ich nicht, Prostituierte, die da anschafft und dann wickelt er das Kind und dann hast, wie gesagt, das ist alles ganz, ganz seltsam. Aber ihr seht schon, in diesem Podcast.
Ihr müsst reingucken.
Ja,
musst,
also,
nicht
jede also Serie
Gewalt
ist für alle.
Gute Laune, ne?
Ja.
Sex,
aber
Gewalt
für
und
jeden
Laune.
Etwas dabei.
Aber das ist, erinnert mich halt auch total an ganz anderes Thema eigentlich, aber You Are Wanted hier, die Amazon-Serie, die ja auch totalen Verriss bekommen hat. Da frage ich mich ja auch, wie jetzt hier, wie das freigegeben werden konnte. Also es steht da echt halt der Regisseur, wenn ihr sagt, der hatte hier einige Filme, ist für Tatorte bekannt und dann die großen Namen, also das sind ja, okay, den Schauspieler des bösen Kopf kannten wir jetzt nicht, aber Fahri Yardim, dann Katrin Saas, Anna-Maria Mühe ist mit dabei. Übrigens der Jugendliche, der Murat, der hier als Dealer zumindest anfängt, der hat früher bei der Lindenstraße mitgespielt, da mochte ich den echt gerne. Und dann wurde der, die Rolle ist geblieben, aber es gibt einen neuen Darsteller, den mag ich gar nicht. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Ja, also ist halt so meine Frage, ne? Wie Netflix da so ein Produkt dann sagt, okay, das nehmen wir mit auf ins Portfolio. Weltweiter Vertrieb ist natürlich auch Dogs of Berlin, ne? Sowas muss auch
wenn
in Berlin hat.
Wenn da so ein cooler Typ wie ich sitzt als Chef, ne, der das gut findet, why not?
Ja, aber du hast ja jetzt schon einige Kritikpunkte auch geäußert. Nee,
trotzdem
also,
habe ich es gerne geguckt, habe es am Stück zu Ende geguckt. Man muss einfach ein bisschen drüber stehen über den Sachen. Das könnt ihr auch noch nicht so richtig, aber ich kann da sehr ein bisschen trennen, ne? Quatsch von gut. Und deswegen,
ich sehe auch gerade
vielleicht mache ich mal einen eigenen Podcast alleine oder sowas.
Ich habe auch gerade mal geschaut, der Felix Kramer, die männliche Hauptrolle, der der ist auch aus Berlin und der hat auch zum Beispiel bei Letzte Spur Berlin mitgespielt und bei Dark hat er auch mitgespielt. Da hat er einen Tronte Nielsen gespielt, falls es jemand.
Ach, das war doch einer der Haupt-Tronte, gab es doch da.
Ansonsten der Regisseur Christian Albert, der war auch bei den Rocket Beans in dem Serienformat Bada Binge und hat da auch seine Serie vorgestellt, Dogs of Berlin. Das ist auch, ja, die haben dann auch ein paar Folgen geguckt gehabt und haben gesagt, okay, wir mögen den Typ sehr, deswegen werden wir nicht über die Serie reden oder so.
Wer war dort?
Der Christian Albert, der Regisseur, der war bei Bada Binge. Ich suche dir mal einen Link raus, Daniel, da kannst du mal mit verlinken, wer es gucken möchte. Da stellt er die Serie dort vor und ja, bei den Rocket Beans, die haben ja auch vor Blogs sehr oft genannt als Lieblingsserie und so. Ja, und nun?
Ja.
Nun kommt noch der Rausschmeißer. Nee, Quatsch, das war's also. Da sind wir durch. Dogs of Berlin ist, nicht für jeden. Und wie gesagt, man muss vielleicht Tatort-Fan sein, dann mag man das auch, aber oder man muss einfach ein bisschen Zeit an der Backe haben.
Also ich sag mal, man kann jetzt nicht Tatort mit dem Ding vergleichen.
Wie gesagt, das war das, was mir die ganze Zeit...
kann ich so Stich so stehen lassen.
Ist jetzt Tatort aber schlechter oder besser?
Der Typ, der Regisseur, hat in der Tat die ganzen Til Schweiger Tatorte gemacht. Die kannst du in einen Topf schmeißen, rein von der Action her. Das stimmt, aber der klassische Tatort an sich kann man jetzt nicht mit diesem Format vergleichen. Das geht leider so nicht. Da spricht wieder ein Unwissender aus dir raus, der keine Tatorte guckt. So,
wo wir uns einig sind, wo ihr reingucken müsst, also müssen wir den Piloten anschauen solltet, ist Black Earth Rising, wie gesagt, wärmstens ans Herz gelegt. Wer Michael Douglas mag, der kann bei die Kominsky Method mal reinschauen. Ist wirklich sehr sympathischer Cast. Nimmt man irgendwie ab. Und wer wissen will, mit was Anne-Marie zu kämpfen hat, wie es in Berlin wirklich abgeht, der sollte Dogs of Berlin mal schauen. Guckt da einfach mal rein. Ansonsten, wie gesagt, Bewertungen findet ihr wie immer auf fortsetzungfolg.net. Dort ist dann auch nochmal das Angebot von SafeTV verlinkt. Und da findet ihr jede Menge andere Podcasts. Da könnt ihr euch quasi rückwärts durch das Backarchiv graben. Gebt ihr immer wieder mal den einen oder anderen, der von hinten das Feld aufrollt. Und dann könnt ihr euch noch die ein oder andere Perle finden. Natürlich auch den ein oder anderen Griff ins Klo, was TV-Serien angeht. Insofern soll es das auch gewesen sein, die Themen für die nächste Aufnahme stehen fest. Diesmal hat Anne-Marie das Zepter in der Hand, was ich sehr löblich finde. Da sind zwei Serien dabei, die ich auch schon gucken wollte. Insofern bin ich da sehr angetan. Anne-Marie, kriegst ein Bienchen von mir. Ich hoffe mal, die sind auch von dir, die Serien, die da drin stehen.
Ja,
insofern,
natürlich.
Bis zur nächsten Ausgabe wünsche ich euch eine angenehme TV-Zeit. Sucht, guckt was Schönes. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.
Ciao.
Tschüss. Tschüss.
Oder hattet ihr noch irgendwas zu sagen? Weiß nicht, ich wirke euch
jetzt
ab.
Eine Stadt sucht ein Motto, oder? Oder ein Start. Ein Start?
Ah ja, eine Stadt, ja.
www.fortsetzungfolgt.net